Ja, guten Morgen, Isso und liebe Geschwister, hallo. Ich grüße euch herzlich. Vielen Dank erstmal für die gute Musik. Bin mal ganz begeistert hier. Die Deko mit den Ziegelsteinen, mit den lebendigen Steinen hier. Auch eine schöne Symbolik. Ralf, wir haben schon mal darüber gesprochen, gerade über das Thema. Ne? Ja, ich freue mich auch und danke auch für die Einladung, dass ich immer mal wieder so circa ein, zweimal im Jahr immer zu euch kommen darf, kann. Freue mich darüber. Heute, wie Ellen schon, vielen Dank für die Moderation, mitgeteilt hat, der letzte Part aus den 7 Sendschreiben. Ah, ich gucke einmal rein. Helge, du bist so nett und schaltest ein bisschen weiter. Vielleicht die, genau, draußen vor der Tür, das ist ja ein Theaterstück. Und ich glaube, dass das auch mit uns als Gemeinde zu tun hat, dass jemand draußen vor der Tür steht. Und wir wissen schon, wer vielleicht gemeint sein könnte und was vielleicht auch dieser Text mit uns zu tun haben könnte. Nächstes Bild, bitte. Ich glaube, das ist ziemlich bekannt. Das sind so die einzelnen Städte. Das ist die Vorderasien, also die Kleinasien, sagte man, die westliche Türkei. Und die einzelnen Gemeinden, die jetzt so hier zu finden sind, die gab es ja tatsächlich. Und das führt auch ein bisschen zu der Frage, wie man diese 7 Sendschreiben eigentlich auslegen kann. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon mehrfach jetzt besprochen oder behandelt. Es gibt eben Ausleger, die sagen, naja, die 7 Sendschreiben, die kann man eigentlich auch nur historisch auslegen. Das waren halt bestimmte Gemeinden, christliche Gemeinden in der damaligen Zeit, die über die auch Kritik geübt wurde, die Positives an sich hatten, aber auch negative Dinge. Und da musste der Heilige Geist, der Apostel Johannes, geleitet durch den Heiligen Geist, hin und wieder auch schon mal was sagen, was Gutes, was Mutmachendes, aber auch schon mal den Finger auf die Wunde legen. Und mehr hat das eigentlich gar nicht zu bedeuten. Das könnte man sagen, naja, aber alles, was ja geschrieben wurde für uns, soll uns ja auch ermahnen und soll eine Belehrung für uns sein und uns im Glauben stärken. Dann gibt es eine andere Gruppe von Auslegern, die vielleicht sagt, ja, die Gemeinden haben zwar damals so ihre Geschichten gehabt, aber im Laufe der Kirchengeschichte hat es jede Art von Gemeinde immer wieder und zwar jederzeit überall gegeben. Und auch in unserer Gemeinde vielleicht ist es so, dass viele Aspekte aus jeder der einzelnen Gemeinden immer wieder sichtbar wurde. Also konnte man das auch universal auslegen und sagen, das, was damals passiert ist in den einzelnen Gemeinden, das findet heute auch bei uns statt, überall und zu allen Zeiten und an jedem Ort. Und da gibt es wieder eine andere Gruppe von Auslegern. Das sieht man so ein bisschen auf dem nächsten Chart vielleicht, wenn man einmal weiterklickt. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengefasst in so einem Bild. Das ist auch interessant. Es gibt Ausleger, die sagen, anhand der Kirchengeschichte hat es Phasen gegeben und jede einzelne Phase dieser Kirchengeschichte spiegelt wieder das, was in den einzelnen Sendschreiben gesagt wurde. Also jedes einzelne Sendschreiben hat ein Spezifikum, das gleichzeitig die einzelnen Kirchen in der Kirchengeschichte geprägt hat. Ephesus steht so ein bisschen für die erste Kirche, für die Kirche, die sehr viel Liebe zu Jesus Christus hatte, aber die Liebe am Ende etwas verloren hatte. Smyrna so ein bisschen für die Kirche in der Verfolgung unter Nero, wo viele Gläubige in der damaligen Zeit umgekommen sind durch Folter und durch Tötung. Und als dann im 4. Jahrhundert unter Konstantin die Kirche Staatskirche wurde, da ging es vielen Christen natürlich besser und das ist Pergamon, steht so ein bisschen für die Staatskirche. Thyatira später für die römisch-katholische Kirche, die viele Jahrhunderte lang natürlich vorherrschte, bis dann im 16. Jahrhundert die Reformation stattfand, unter Martin Luther, Zwingli und so weiter, Calvin, die auch eine Menge, wo das Evangelium neu aus der Taufe gehoben wurde, aber auch nach kurzer Zeit schon nicht mehr viel Kraft übrig war und später dann als Thyatira dann und Sardes steht dann für die evangelische Kirche und die nächste Kirche Philadelphia, das habt ihr letzte Woche behandelt, für die wahren Gläubigen über die gar keine Kritik geübt wurde. Auch wir sollten uns wie Philadelphia verhalten. Und letztendlich, und das ist mein Thema, also das letzte Sendschreiben an Laodicea spricht eigentlich von der Kirche der Endzeit. Auch so, das kann man auslegen. Man muss dieser Form nicht unbedingt folgen, aber viele Ausleger wenden dieses Schema an. Aber ich will da gar nicht so ganz stark drauf eingehen, sondern ich möchte einfach mal sagen, was hat Laodicea eigentlich für uns zu sagen? Welche Bedeutung hat das für uns? Laodicea, auch in der westlichen Türkei gelegen, gemeinsam mit Kolosse, also der Brief an die Kolosser, den haben wir ja, und gemeinsam mit der Stadt Hierapolis, gab es wirklich. Und Laodicea war schon eine wohlhabende Stadt. Ich meine, der ganze Text, den Ellen gelesen hat, der ist ja sehr symbolisch. Da ist so viel Symbolik drin, dass man sagen kann, eigentlich ist klar, was da jetzt kommt. Also eine reiche Stadt, sie war wohlhabend, fast so eine Bankenstadt, würde man sagen, so wie Zürich oder Frankfurt heute, die eben gehandelt haben. Die lag auch an einer wichtigen Handelsroute. Das Problem war, dass Laodicea wenig Wasser hatte. Und es wurden halt so Kanäle gebaut von Hierapolis, eine Stadt, die höher liegt, um heißes Wasser, um aus den heißen Wasserquellen dann auch Laodicea zu versorgen. Man sieht schon, da kommen wir gleich zu, dass während des langen Weges durch die Kanäle das Wasser irgendwann dann lau wurde. Nicht richtig kalt, sondern lau. Und auch das hat eine christliche Bedeutung für uns. Aber die Stadt war eben wohlhabend und wurde im Jahr 60 nach Christus von einem Erdbeben heimgesucht. Wir haben ja heute auch dafür gebetet, in anderen Gebieten, auch da damals. Und diese Stadt konnte ohne Hilfe Roms von alleine aus eigenen finanziellen Mitteln wiederhergestellt werden. Also Reichtum in der Stadt. Und gleichzeitig war das eine Textilstadt. Es wurde dort, also Laodicea war bekannt für seine schwarze Wolle, die hergestellt wurde. Wichtig für die Bekleidung damals. Und auch das Thema Sehen und Blindsein und Augensalbe wurde hier angesprochen. Laodicea hatte diese phrygische Augensalbe. Es gab auch dort ein Gesundheitszentrum, würde man heute sagen, so eine Art größere Apotheke oder Klinik, wo eben Augenkrankheiten behandelt wurden. Und durch diese Wasserarmut damals in dieser Stadt, in dieser Region, hatten die Leute eben Augenprobleme. Damals konnte man nicht in der Apotheke einfach mal so eine Salbe holen oder da mit Lasertechnik dann alles super behandeln lassen, wie wir das heute selbstverständlich kennen. Damals hat man eben Augensalbe genommen und hat das irgendwie aufgetragen, vielleicht mit so einer Art Mullbinde, wie man das macht, so eine Art Pflaster, keine Ahnung. Aber das sind eben die Dinge, die diese wohlhabende Stadt eigentlich geprägt hat. Helge, vielleicht nochmal die nächste Folie, da haben wir nochmal den Bibeltext. Das ist aus der Elberfelder. Ellen hat schon gesagt, manchmal nutze ich ganz gerne die Elberfelder. Ich mag auch die die Volksbibel, aber besonders auch die Genfer Übersetzung, weil das so ein Kompromiss ist aus bibeltreuer Wiedergabe und trotzdem ein bisschen lockerer zu lesen. Manchmal ist die Elberfelder vielleicht auch ganz gut. Deswegen habe ich heute die etwas altertümliche Formulierung hier gewählt. Aber kann man ganz gut benutzen. Jetzt will mal eben gucken. Mir ein paar Sachen noch notiert. Ich glaube, wir fangen schon mal an und gehen in, ich habe so eine Versübersicht gemacht, in Vers 15 gucken wir uns an. Oder wir bleiben erstmal bei Vers 14, richtig, da fängt es an. Das ist die Begrüßung, da will ich auch gar nicht so ganz viel sagen. Spannend wird es nämlich erst später. Laodicea heißt so ein bisschen Laos, das Volk, so wie Demos, das Volk, auch Demokratie kennen wir ja heute, Volksherrschaft. Laos ist aber auch das Volk, eher das Kriegsvolk. Dem Volk soll Gerechtigkeit widerfahren oder Volk und Recht, Volk und Gerechtigkeit, das steht dahinter. Ich habe mal nachgeguckt in so Kommentarbänden, man kann nicht so richtig übersetzen, was eigentlich genau damit gemeint ist. Gerecht fürs Volk, gerecht sein im Volk. Wenn wir mal auf das nächste Bild gucken, sehen wir schon ab Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Dass du kalt oder heiß sein würdest. Das ist eben so ein Thema, mit dem wir ja immer zu tun haben. Heiß oder kalt sein. Das sind eben die Quellen, ja, die Quellen aus der höher gelegenen Stadt Hierapolis, die dann irgendwann mal abgekühlt sind. Und die christliche Gemeinde damals ist auch offenbar abgekühlt. Und das begegnet uns ja auch immer wieder, dass wir sagen, ich brenne gar nicht mehr so heiß für meinen Herrn. Also die Zeit der großen ersten Liebe, auch als Christ, Jesus gegenüber, ist vielleicht möglicherweise abgekühlt. Wenn irgendetwas richtig kalt ist, so wie Eis jetzt bald wieder im Sommer, das nimmt man dann gern zu sich, weil das angenehm ist für unseren Gaumen. Ja? Und ganz heiße, eine heiße Suppe bei kaltem Wetter, eine gute heiße Mahlzeit, die mögen wir auch. Aber lau, wenn ich manchmal im Café bin oder so einen Kaffee und manchmal bei Kakao hat man das schon mal, wenn der dann lau warm ist, dann sagt man, ja, reklamiere ich das jetzt oder nicht, man macht das ja nicht gerne. Entschuldigung, Kakao ist nicht ganz so heiß, wären Sie so nett, den nochmal in die Mikrowelle zu stellen. Ah, natürlich nehme ich mit. Meistens kriegt man dann ganz neuen. Wenn man vorher schon die Hälfte getrunken hat, hat man sogar einen Netto-Nutzen. Aber egal, manche sind ganz nett und mittlerweile will man ja auch kundenorientiert sein, auch im Restaurantgewerbe. Also wir mögen das nicht und wir speien das aus oder wir kotzen das aus, was uns nicht schmeckt. Und lau will keiner. Schon beim Essen ist das irgendwie blöd und natürlich ist es dann auch umso blöder, wenn wir als Christen irgendwie lau werden. Damals, als ich zum Glauben kam oder die ersten Zeiten so als Christ erlebte, da war ich aber auch schon 16, 17, 18, als ich mich auch habe taufen lassen. Ich hatte damals einen Kumpel, der hatte auf seinem Fahrrad hinten den Aufkleber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so von früher, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wir haben immer ein bisschen geschmunzelt und haben gesagt, Mensch, Roland hier. Ne? Denn damals in dem Alter war das irgendwie so, dass man sagte, man versuchte, soweit es geht, den christlichen Glauben auszureizen. Also was kann ich eigentlich noch tun, ohne mein Christsein aufzugeben? Kann ich denn irgendwie, darf ich im Fußballverein Mitglied sein? Ne? Oder darf ich mich an der Tanzschule anmelden? Das waren damals wirklich so unsere Themen. Oder auch das Thema, darf man eigentlich Fernsehen gucken? Ihr würdet schmunzeln, aber das war in meiner Zeit so, in den 70er Jahren war das durchaus ein wichtiges Thema, worüber man stritt. Darf man Sex haben vor der Ehe? Man hat also versucht, so zu denken, dass man sagt, ja, toll, Christ sein, das ist auch nicht schlecht, ich brauche auch einen Glauben, ich brauche auch eine Hoffnung und ich will auch das alles einhalten, aber Mensch, ich bin doch jung, man ist doch Mensch und ich will auch bestimmte Dinge ausprobieren und ja auch meinen Glauben nicht ganz verlieren dabei. Das ist so ähnlich, als würdest du eine Wanderung machen, irgendwo am Kreidefelsen, Rügen oder irgendwo, wo so gefährliche Klippen sind. Und dann machst du irgendwie ein Foto oder bittest irgendwie deinen Kumpel ein Bild zu machen und du gehst sehr weit auf die Klippe raus und noch ein Stück weiter und ach, vielleicht noch da vorne das letzte Stückchen, ich werde schon nicht abstürzen. Aber irgendwann stürzt du vielleicht ab, das ist ja auch immer mal wieder passiert. Aber du versuchst so weit zu gehen, dass du gerade nicht abstürzt, aber das Foto absolut genial aussieht, weil es irgendwie deinen Mut unter Beweis stellt. So ist das manchmal im Christentum auch, man versucht einfach auszureizen, was geht. Und das ist letztendlich nicht gut. Wir sind nicht dazu berufen, einen Faden abgetragenen, langweilig gewordenen Glauben zu halten, sondern und trotzdem unsere weltliche Gesinnung, unsere weltlichen Lüste noch voranzutreiben und zu pflegen, sondern im Gegenteil, wir sind dazu berufen, ein volles Leben in der Fülle Christi zu führen, die er uns geben will. Und unabhängig davon, ob er uns das ein oder andere im Leben schenkt, was wir trotzdem gebrauchen können. Wir können es auch gebrauchen, aber wir werden nicht davon bestimmt. Ich sage das zu mir selber auch immer wieder. Jeder hat vielleicht seine eigenen Themen, von denen er angesprochen ist. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Ich habe hier das Beispiel von Elia gefunden. Wir sehen das hier auf der rechten Seite, der oberste Vers. Wie lange hinket ihr eigentlich auf beiden Seiten, sagt Elia. Das ist irgendwie so ein bekannter Vers. Man sagt, willst du jetzt Christ sein oder nicht? Willst du ein Zeugnis sein für andere? Willst du das Leben des Herrn spüren und verwirklichen und im Glauben wachsen? Oder bist du das nur auf dem Papier? Das ist das Problem der Menschen in Laodicea. Und dann habe ich das Beispiel aus Lukas 2 noch angeführt mit dem reichen Kornbauer. Jesus hat davon berichtet, der reiche Kornbauer, der sagt, ach toll, ich glaube, es heißt irgendwie, ich werde meine Scheunen abreißen und neue und größere Scheunen bauen. Und ich habe so viel angespart oder so viel Ertrag erwirtschaftet, man könnte auch sagen Umsatz gemacht oder Gewinn erwirtschaftet. Ich kann mich ausruhen, essen und trinken und fröhlich sein. Und da sagt der Herr zu ihm, du Narr. Ne? Du magst vielleicht, sagt er irgendwo an dieser Stelle dann auch, du magst reich sein, aber du bist es nicht in Bezug auf Gott, du bist es in Bezug auf deine irdischen Güter, die du sowieso irgendwann, das füge ich jetzt an, irgendwann verlieren wirst. Und dann ist die Frage, in Vers 16 auch, weil du sagst, also wir gehen jetzt in Vers 17 links wieder im Bibeltext, vielleicht lest ihr ein wenig mit, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und Bemitleidenswerte und arm und blind und bloß bist. Das ist übrigens das nächste Problem der Laodicea, nicht nur, dass sie offenbar wohlhabend war, aber dabei lau geworden sind, waren, sondern sie sind auch hochmütig, indem sie sagen, ich brauche eigentlich nichts. Ich habe doch alles. Wir haben in der Bibel immer mal wieder Beispiele dafür, dass reiche Kaufleute sagen, toll, ich habe gut gewirtschaftet. Oder in Jakobus, wo die Kaufleute in die Stadt gehen und sagen, wir werden hier Geschäfte machen und da, ich gebe das jetzt nicht so wörtlich wieder. Und wo Jakobus sagt, es ist wichtig, überall den Herrn dabei zu halten. Hier wird deutlich, in dieser kleinen Ansprache von Laodicea geht es um diesen Gegensatz zwischen irdischem Reichtum und dem Gefühl, eigentlich alles zu haben und nichts zu bedürfen und auf der anderen Seite zu sehen, dass ich mich immer weiter von Gott entferne und aus meiner Perspektive verloren habe, dass Gott es ist, der mich wirklich reich beschenkt mit solchen Gütern, die wirklich ewig halten und die nicht verloren gehen. Wir gucken auf das nächste Chart, Helge oder Ludwig, ne? Einmal weiter, genau. Ich habe das versucht mal so zusammenzufassen, das sind drei Bereiche. Erstmal so Gold-Gelb, das Gold, Laodicea, dein Bankwesen ist mächtig. Nach dem Erdbeben konntest du deine Stadt ohne Hilfe aus Rom selbst wieder aufbauen, Respekt, aber in Wirklichkeit bist du arm. Toll, was du alles machst mit Goldhandel, Bankenstandort sein, wohlhabend sein, ein hohes Volkseinkommen wahrscheinlich in der Stadt. In Wirklichkeit bist du arm. Oder auch das nächste Beispiel. Laodicea war ja bekannt für Klamotten, für feine schwarze Wolle. Ich habe auch in so Kommentarbüchern nachgeguckt, das weiß man ja so auch nicht, was die einzelnen Städte in der Antike so getrieben haben. Deine Textilien in der Mitte sind weltberühmt und du meinst vor Gott im besten Kleid dazustehen. In Wirklichkeit bist du nackt. Das sind echt harte Begriffe. Du hast alles, aber im Grunde genommen bist du erbärmlich. Du bist nackt, du müsstest dich schämen. Das ist die Botschaft an diese Stadt, an diese Gemeinde. Und am Ende in Grün, die feine Salbe, deine Augensalbe verkauft sich sehr gut und du bildest dir ein, den Durchblick zu haben, aber in Wirklichkeit erkennst du nichts. Das mache ich mir hier nur kurz. Deswegen sagt Jesus selber, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es geht immer nur darum, dass wir das verwirklichen, was der Herr uns gibt. Er ist der Schöpfer, steht auch so ganz im Beginn dieses Sendschreibens. Es spricht der Amen, der Erste der Schöpfung. Jesus Christus hat nicht nur die Welt ins Dasein gerufen und die Erde geschaffen, mit jeglicher Schöpfung, die wir dort finden. Er hat auch dich und mich geschaffen. Wir sind selber, in einem Lied heißt es, wir sind ein Gedanke Gottes, ein genialer Gedanke Gottes. Wir sind irgendwie ein Wunder. Und wenn wir aufhören, daran zu glauben oder uns bewusst zu werden, dass alles, was wir haben, auch der Besitz, das Eigentum, was wir haben, über das wir verfügen, was uns geschenkt worden ist, nicht wert zu achten und nicht an den Schöpfer zu denken, der uns das gegeben hat, der Geber aller Gaben, dann sind wir arm und ärmlich. Und dann beziehen wir uns nur auf das, was wir irdisch besitzen und merken nicht, dass das wirklich nur für diese Erde gedacht ist. Und irgendwann wird es von Motte und von Rost eben zerstört werden. Ludwig, nächstes Chart, ab Vers 18. Und dann wendet sich das Bild etwas. Jetzt kommt also die Kritik, dass die Laodicea jetzt ein eingestielt bekommen haben, eingeschüttet bekommen haben, sagt man, das wandelt sich. Denn der Herr macht jetzt einen Wechsel und sagt, ich gebe dir mal einen guten Rat, es ist noch gar nicht alles verloren. Und auch wir können vielleicht den einen oder anderen guten Rat mitnehmen, auch wir als Gemeinde, auch ihr. Ich selber natürlich auch. Uns alle spricht das an. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Der Herr wird selber zu einer Art Händler. Also er versucht, wenn die Laodicea Geschäftsleute sind, wird er auch eine Art Geschäftsmann, eine Art Händler, der auch einen Deal machen will, ja, und er sagt, ich komme selber zu den Laodiceern hinab und spreche mit ihnen und sage, ich biete dir etwas an, ich rate dir, das von mir zu kaufen, wie zum Beispiel Gold. Und das ist ganz interessant, denn Jesus selber bietet ja nicht nur Waren an oder Güter, Gold spricht so ein bisschen von dem wirklichen, von dem echten geistlichen Leben, was wir führen können. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, dass Jesus mehr gibt als irgendwelche Waren, die ihm gehören, sondern er gibt sogar sein eigenes Leben. Im 2. Korintherbrief heißt es mal, dass Jesus Christus arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden sollen. Also die Armut des Herrn, der so arm wurde, dass er sogar sein Leben für uns geopfert hat, wir dürfen das gar nicht vergessen. Das ist übrigens der Grund, warum wir so reich beschenkt sind, warum wir Himmelsbürger sind und so mit so einem Reichtum gesegnet sind und aus der Fülle Gottes schöpfen können, neue Menschen geworden sind. Das hängt nur damit zusammen, dass Jesus selbst arm wurde, sein Leben gegeben hat. Und hier bietet er so etwas an wie echtes Gold. Jesus beugt sich ab, kaufe doch von mir. Und man fragt sich, wie sollen die Laodicea das eigentlich bezahlen? Die haben eigentlich Geld, ja? Sie könnten eigentlich bezahlen, aber das, was Jesus anbietet, kostet nichts. Deswegen habe ich die Stelle hier aus Jesaja nochmal angeführt. Man kann ohne Kaufpreis kaufen, denn das, was Jesus Christus uns anbietet, kostet kein Geld. Wir müssen es im Glauben annehmen. Das ist ja das Schöne an unserem Glauben, dass wir es uns nicht erarbeiten und verdienen müssen, sondern wir geben selbst unser Leben hin. Und mit unserem Leben stimmen wir zu, indem wir sagen, Herr, du bist der Herr oder der Chef über mein Leben. Ich nehme das an, das Geschenk, was du zu mir hast. Ludwig, auf dem nächsten Chart können wir nochmal gucken. Ich habe das hier nochmal mit so Bildern versucht, ein bisschen darzustellen. Gold ist wertbeständig, im Feuer geläutertes Gold, ein Bild vom echten Glauben. Und dann die weißen Kleider. In der Bibel, gerade in der Offenbarung, wird immer gerne von weißen Kleidern, die weißen Kleider der Gerechtigkeit. Und das ist auch ein Gegensatz, schwarz und weiß. Die Laodicea waren bekannt für die schwarze Wolle, weil die Römer, die vornehmen Römer, schwarze Kleider trugen. Ich meine, in der Antike war es auch so, wenn man eine Gerichtsverhandlung durchzustehen hatte, dass die Angeklagten auch schwarze Kleider trugen. Und wer verurteilt wurde, wir sehen das bei Jesus Christus auch, wurde man nackt, wurde man seiner Kleider beraubt. Und wer gerecht gesprochen, freigesprochen wurde, trug weiße Kleider. Deswegen sind die weißen Kleider auch ein Bild immer im Neuen Testament von der Gerechtigkeit, die wir von Gott haben. Und Jesus sagt ganz einfach, lass deine schwarzen Kleider weg. Ich habe heute auch irgendwie gar nicht dran gedacht, heute Morgen habe ich mich angezogen, habe schwarzes Hemd, aber egal. Weiß tragen ja viele, einige von euch. Kann man ja machen. Nein, Spaß beiseite. Aber die weißen Kleider, die sollen die Laodicea erwerben von Jesus selber. Und am Ende kann er uns die Augen öffnen. Jesus kann uns die Augen öffnen, damit wir wirklich sehen. Auch das haben wir ja gerade gesungen in dem letzten Lied, wo Silas noch so gut in die Tasten gehauen hat. Ich kann nicht sehen. Es ist übrigens keine Schande, blind zu sein. In Lukas 9, glaube ich, geht es ja um den Blindgeborenen, den Jesus dann heilt. Es ist nicht das Problem, blind zu sein. Es ist das Problem, blind zu sein für seine Blindheit, also nicht anerkennen zu wollen, dass man blind ist. Das ist das Problem. Unsere Sünde ist nicht schön, aber leider ist die Sünde durch die Erbsünde an alle Menschen herangetreten und durchdringt unser Leben auch. Aber das hat der Herr doch schon längst gelöst für uns. Es geht darum, dass wir das anerkennen und von dem Herrn uns sagen lassen, was dran ist und was wir ändern können in unserem Leben. Bekehren und zu Gott finden, aber auch ein gottgefälliges Leben zu führen. Ludwig, können wir die nächste Chart noch machen? Ich überführe, das sind so die letzten Verse jetzt auch. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße. Jetzt spricht er wieder so streng mit ihnen, tut Buße, züchtige. Und der Herr züchtet uns nicht oder züchtigt uns deswegen nicht, weil er Lust hat, das uns leiden zu sehen, sondern weil er uns wie der Hebräerbrief erziehen will, wie ein Vater. Jesus ist manchmal auch wie ein guter Freund, der uns die Wahrheit sagt. Gute Freunde sagen einem nicht immer sprechen uns immer nicht nur nach dem Mund, sondern sagen auch immer, bin ein guter Freund, eins rate ich dir, hör damit bitte auf. Und Jesus ist manchmal auch so, dass er uns als guter Freund, wir singen das ja auch in einem Lied, als guter Freund manchmal zur Seite nimmt, wie ein Vater erzieht er uns. Tue Buße. Und dann haben wir gesagt, draußen vor der Tür, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Vielleicht ist Jesus ja schon lange drin gewesen mal. Oder du hast ihn vielleicht in dein Herz aufgenommen und wahrscheinlich hat er sich irgendwann, vielleicht hast du ihn nur in das Gästezimmer verbannt, wo er nicht groß stört, wo er deine Arbeit, deinen Lebensalltag nicht beeinflusst. Er ist irgendwie da, aber er ist nicht präsent. Und vielleicht hat dein Gästezimmer eine Ausgangstür zum Garten und er hat sich still, heimlich und leise, ohne dass du es gemerkt hast, vielleicht schon verzogen, rausgeschlichen. Und jetzt steht er an der Tür und klopft. Du ignorierst das alles. Du könntest sagen, wieso, Jesus hat doch einen Schlüssel, der kann jederzeit reinkommen. Und er hat auch den Schlüssel. Wir haben das ja, ich glaube, das ist in einem der früheren Sendschreiben auch der Herr, der die Schlüssel Davids oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Natürlich hat der Schlüssel des Hades auch in der Offenbarung. Schlüssel spricht immer von der Gewalt, von der Dominanz, Macht, die jemand hat, zu öffnen und zu schließen. Aber er klopft an, weil er ganz persönlich mit dir sprechen will und dich ganz persönlich um Einlass bitten will. Und das kannst du auch machen. Und dann wird das sehen wir im letzten Vers jetzt, dann wird der, dann wird Jesus oder auch der vorletzte Vers, Jesus wird zum Gast, der mit uns essen will, er mit mir und ich mit ihm, lädt sich ein zum Abendessen und dann ist er derjenige, der bedient und der austeilt. Und nicht nur das, sondern wenn du durchhältst und wenn dir bewusst wird, wo deine Sünde liegt oder wo dein, Sünde ist ein starkes Wort, ja, aber ich nenne es mal, wo vielleicht dein Versagen oder deine Unzulänglichkeit liegt, wo du gefehlt hast, wo du abgedriftet bist. Wenn du das erkennst und dir wirklich vom Herrn neue Kleider, beständiges Gold und eine Augensalbe geben lassen willst, dann bist du auch berufen, mit ihm zu herrschen. Das sagt jetzt der allerletzte Vers. Dann wirst du mit ihm herrschen. Das ist irgendwie auch eine schöne, hoffnungsvolle Vorstellung, die wir haben dabei. Aus dem privaten Abendessen wird ein gemeinsames Herrschen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir aus dieser, die wir hier mitnehmen können. Diese Botschaft besagt, dass Laodicea einfach weltlich geworden ist. Durch den Reichtum weltlich geworden ist, viel angehäuft hat, aber die göttliche Kraft verloren hat. Und wenn sie verstehen und auch wenn wir verstehen und erkennen, dass wir mit weltlicher, irdischer Währung uns das Heil nicht erkaufen können und dass wir uns einfach an den wenden, der alles geschaffen hat und der aus seiner Fülle so freiwillig und so großartig gibt. Wenn wir das entgegennehmen und einfordern, dann können wir müssen wir nicht in Laodicea bleiben, sondern können neu mit Jesus beginnen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch allen von Herzen. Amen.